spaziert inne der Welt der kleinen Wunder.
Willkommen zurück in unserer Welt der kleinen Wunder. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Ja, hallo zum zweiten Teil unserer Folge über unsere vollen Terminkalender. Wir meinen damit die manchmal ja fast zu vielen Therapien, die unsere Kinder so machen. So fühlt es sich jedenfalls an. Das kann manchmal richtig in Stress ausarten. Im ersten Teil dieser Folge haben wir euch unter anderem schon erzählt, welche Therapien wir machen bzw. gemacht haben und wie wir unsere Therapeuten gefunden haben. Und auch, wie sich der Therapieplan über die Zeit so verändert hat. Viele Fragen sind beim letzten Mal aber noch offen geblieben und über die wollen wir heute sprechen. Wir haben wieder kleine Kapitel vorbereitet, die euch zur Orientierung helfen sollen. Und da wir das ja beim letzten Mal auch schon gemacht haben und solche kleinen Kapitel eingebaut haben, wundert euch bitte nicht, es geht heute einfach mit 5.2. weiter. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein ins Thema.
Los geht's!
Fünftens. Welche Therapien sind uns am wichtigsten und gibt es welche, die für uns besonders herausstechen?
Da wir Ergo und Physio schon seit Anfang an machen, würde ich sagen, sind die zwar am wenigsten herausstechend, aber natürlich total unverzichtbar. Osteopathie sticht für mich, glaube ich, am meisten heraus, wenn ich diese Frage so überdenke, weil die für uns am Anfang total wichtig war. Und zwar geht es bei der Osteopathie um ein ganzheitliches Herangehen und auch ein ganzheitliches Verständnis für das Zusammenwirken im Körper. Bei unseren Jungs, bei dem kleinen Kerl mit der Bauch-OP oder mit den mehreren Bauch-OPs, ging es da eben vor allem um die Narbenbehandlung. Seine Narbe reicht vom Brustkorb bis zur Leiste oder von der Leiste bis zum Brustkorb, wie auch immer. Und daneben hatte er noch eine Narbe, auch eine relativ große Narbe von dem künstlichen Darmausgang, den er eine Zeit lang hatte. Der hatte vor allem als Baby und auch als kleiner Junge noch ganz oft laute und echt schmerzhafte Darmgeräusche. Also da hat man auch richtig gemerkt, es tut ihm weh und es ist ihm auch unangenehm. Und die sind mit der Behandlung immer besser geworden. Das sieht dann von außen so ein bisschen so aus, als würde die Osteopathin nichts machen, weil sie irgendwie nur so die Hände auflegt und man so keine Bewegung sieht und denkt sich, ja gut, das kann ich auch. Aber sie geht halt mit ganz feinen Bewegungen tief ins Gewebe rein und löst Verklebungen und Verspannungen. Und wir haben tatsächlich jedes Mal nach der Behandlung einen großen Unterschied gemerkt, also an diesen Darmgeräuschen und eben auch am Bauchweh. Die Narbe fällt heute, selbst wenn er oberkörperfrei ist, auf den ersten Blick gar nicht groß auf, weil sie einfach komplett weich ist und eben auch hautfarben ist. Bei dem anderen kleinen Kerl haben wir Schandbehandlung gemacht, weil sich entlang dieses Fremdkörpers unter der Haut, also entlang dieses Schands, Kalkablagerungen beziehungsweise so Knötchen gebildet haben. Also das sind meistens so Kalkablagerungen. Da hatte die Osteopathie im Prinzip so ein bisschen so einen ähnlichen Effekt wie eine Drainage. Aber er hat halt natürlich nicht die also es ist keine klassische Lymphdrainage gemacht, sondern halt versucht, da diese Knötchen, das Gewebe auch eben auch aufzulösen und so diese Kalkablagerungen auch vom Körper abtransportieren zu lassen. Aber da war auch die Haltung wichtig, weil dieser Schlauch als Fremdkörper im Kopf oder im Hals, am Hals entlang, der geht ja komplett aus dem Kopf, hinterm Ohr entlang, den Hals runter bis in den Brust- bzw. Bauchbereich. Da laufen ja ganz viele Nerven und Muskeln auch und so weiter. Und das Baby bzw. dann auch das Kleinkind hat sich unbewusst Fehlhaltungen angeeignet. Also in unserem Fall zum Beispiel eine Lieblingsseite entwickelt oder halt eben auch die andere Seite vermieden. Und da hat sie eben auch dagegen gewirkt. Und sie hat mir auch beim Essen total geholfen. Einer der beiden Jungs wollte sich nicht abstillen lassen. Also er wollte einfach nichts Festes essen. Das hat auch mit der Wahrnehmung im Mund zu tun. Aber da war er dann schon 14 Monate und das ist der Kerl mit dem kürzeren Darm. Der hat einfach auch nicht mehr genug aufgenommen oder aufnehmen können über die Muttermilch oder vielleicht hatte ich auch nicht mehr genug, das weiß ich, ne, das wisst man ja nicht. Also er hat einfach nicht mehr zugenommen. Im Gegenteil, er hat abgenommen mit 14 Monaten und ich war schon so ein bisschen verzweifelt, wie ich dieses Kind jetzt zum Essen krieg. Und dann hat sie mir ein Rezept aus einem 1000 Jahre alten Kochbuch gegeben. Die genauen Details weiß ich gar nicht mehr. Also ich könnte euch jetzt nicht das Rezept rezitieren, aber ich weiß noch, dass es
schade
eigentlich. Wollte es immer machen zum Abendessen. Aber ich weiß noch, dass da so ganz spezielle Zutaten dabei waren. Unter anderem so ein Gewürz, das ich gar nicht kannte. Das musste ich echt googeln. Und das hat man eben dafür gebraucht. Und dann bin ich durch mehrere Bioläden gelaufen, bis ich das endlich gefunden hatte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich es gefunden habe dann am Ende, aber irgendwie Dents oder sowas. Und es war dann so ein Brei mit Mandelmus und auf Haferflockenbasis, aber halt eben auch noch verschiedene andere Dinge drin. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ab der Zeit dann hat er eben immer so einen Shake bekommen, bis er eben angefangen hat, sich auch für anderes Essen zu interessieren. Sechstens. Haben wir uns mal entschieden, eine Therapie aufzuhören? Wenn ja, warum? Und kann ich das überhaupt selbst entscheiden, wann wir eine Therapie aufhören?
Wir haben mit der Ergotherapie auch direkt nach der Entlassung angefangen. Und zwar ging es da mit Castillo Morales weiter. Da geht es darum, die Mundmotorik zu stimulieren und das eigenständige Essen und Trinken anzuregen. Unser Sohn ist ja im Juli 2012 entlassen worden und hatte dann noch bis Januar 2013 eine nasale Magensonde. Also er hat halt einfach nicht selbst getrunken und dann sollte das da angeregt werden. Danach hatten wir wieder einige Zeit Therapiepause und als er dann 3 war, haben wir wieder mit der Ergo in der Praxis angefangen. Das hat ihm immer sehr viel Spaß gemacht und auch da zum Glück hat es mit der Therapeutin super gepasst. Ich hatte da das Modell alle 2 Wochen freitags morgens gewählt. Das ist mein freier Tag und ja, jede Woche wäre sicherlich für ihn besser gewesen, aber ich wollte jetzt auch nicht jede Woche diesen freien Tag dann belegen mit Therapie. Also das war eher so ein Ding, dass mir das dann zu viel wurde. Und seit Schulbeginn im letzten Jahr machen wir auch mit der Ergo eine Pause, denn das ist ja auch etwas, das man auch super spielerisch zu Hause einbauen kann und für ihn dann auch Bestandteil seines schulischen Unterrichts in der Förderschule ist. Die Entscheidung für diese Pausen haben wir aber immer zusammen mit der Therapeutin getroffen. Die Logopädie hatten wir lange Zeit gar nicht gemacht, weil er bis 4 auch überhaupt nicht gesprochen hat. Und war dann so, wir waren dann im sozialpädiatrischen Zentrum, also im SPZ, und die haben uns darauf gebracht, unbedingt jetzt damit anzufangen, um die Sprache anzubahnen. Also ich war da ein bisschen vom Kopf gestoßen, wie gesagt, ja wie, warum machen Sie keine Logopädie? Sag ich, na, er spricht ja nicht, weil für mich war Logopädie immer so, dass ich dachte, da geht's um die Aussprache, ne, wenn, um da was zu verbessern. Und genau, haben wir dann direkt angefangen, beziehungsweise auch nach einer kleinen Wartepause, weil auch da in den Logopraxen die Wartezeiten zumindest hier in der Umgebung sehr lang sein können. Und das haben wir dann 2 Jahre am Stück gemacht. Und als wir dann den Eindruck hatten, also wir, die Therapeutin und ich, dass da jetzt auch von alleine ganz viel kommt, haben wir auch da eine Therapiepause eingelegt. Und das hat er allerdings sehr vermisst. Also Logo, da ist er super gerne hingegangen und jetzt bahnen wir das auch wieder an. Das geht jetzt bald wieder los, um die Aussprache zu verbessern. Dann hatten wir zwischenzeitlich noch heilpädagogisches Reiten einmal die Woche. Das fand ich toll, also einerseits physiologisch toll, von der Haltung dann auf dem Pferd und so weiter. Und da wurden dann auch ergotherapeutische Elemente eingebaut und eben die Nähe zum Tier. Ja, ich finde es super, weil ich immer wieder sehe, dass Tiere einfach was machen mit einem. Also ich sehe es bei mir selbst und bei meinem Kind halt auch. Die Therapie, die wurde dann leider abgebrochen und zwar nicht in Absprache mit irgendwem, sondern das war leider so, dass das Pferd gewirrt hat und dann im Rücken noch ein anderes Pferd zurückgewirrt hat. Ist ja ganz normal bei Pferden. Und unser Sohn ist allerdings sehr schreckhaft und er hatte dann so schreckliche Angst, dass er halt leider nicht mehr hin wollte. Und ja, wenn ich jetzt so an alle Therapien zurückdenke, die wir gemacht haben, empfinde ich aber auch keine als umsonst. Also die Beendigung oder die Pausen, die waren immer in Absprache mit den Therapeuten und auch für die Zukunft offen wieder anzufangen. Sieht man jetzt an der Logo ja auch, dass wir da weitermachen.
Genau, ich habe in der letzten Folge auch schon erzählt, dass ich am Anfang 2-mal Therapie die Woche pro Kind hatte und das hat mir schon gereicht. Also deswegen bin ich eben auch nicht noch ins Kindertouren, ins PKIP oder Babyschwimmen. Das war mir eben ein bisschen zu heikel mit Krankwerden und so im Winter. Das hätte ich auch einfach gar nicht geschafft. ich hatte dann irgendwie ein total schlechtes Gewissen, weil ich eben so normale Sachen nicht gemacht habe. Aber die Therapeutinnen haben mich beruhigt, dass es besser ist, auch mal einen Tag Ruhe zu haben und zu Hause zu sein, statt immer nur rumzurennen. Das habe ich dann auch gemacht oder auch gemerkt. Wenn ich innerlich nur gestresst bin und ständig mit den Kindern irgendwie rumzacker, dann bringt das einfach auch gar nichts, also niemandem was. Manchmal machen diese Therapiepausen Sinn, von denen die Rita gerade gesprochen hat. Ich kenne das auch, wir machen das auch. Aber ich habe mir das tatsächlich lange selbst nicht eingestanden. Also ich war so, nee, das geht doch nicht, das muss doch weitergehen, das ist doch total wichtig. Und dann hat unsere super erfahrene und ganz tolle Ergotherapeutin das irgendwann von sich aus mir mal vorgeschlagen. Also auch in so einer Form vorgeschlagen, dass ich nicht gedacht habe, sie schmeißt mich jetzt raus, sondern eben einfach gesagt hat, die Entwicklungen der Kinder gehen oft in Phasen. Und manchmal bleiben die eben eine Weile auf so einer Art Plateau, Entwicklungsplateau. Da bringt dann die Therapie gar nicht so viel. Man muss ja auch nicht dauerhaft aufhören, sondern kann dann eigentlich jederzeit wieder anfangen. Man muss sich vielleicht nochmal mit dem Kinderarzt absprechen, um eben eine Neuverordnung zu bekommen. Aber das funktioniert eigentlich immer.
Nummer 7. Was finden wir gut bei den Therapien?
Der Austausch mit unseren Therapeuten ist mir super wichtig. Warum machen die das, was sie da machen? Also welche Übungen und so weiter? Und welches Ziel bzw. welcher Lerneffekt wird verfolgt? Das ist auch eine ganz wichtige Hilfestellung für mich selbst, um zu verstehen, was ist denn ein ganz normaler Entwicklungsschritt, den alle Kinder haben? Und was muss ich eben auch dann einfach akzeptieren und aushalten versus was ist wirklich behandlungsbedürftig? Das hat mir ganz oft geholfen in der Unsicherheit. Ich will meinen Kindern ja helfen, wo ich kann, aber ich will sie halt auch nicht übertherapieren, also da das richtige Maß zu finden. Ich sag mal ein Beispiel. Unsere Jungs haben mit circa 5 Jahren angefangen zu stottern. Und ich dachte schon, jetzt muss ich doch mit Logopädie auch noch anfangen und wusste schon gar nicht, wann ich das auch noch unterkriegen sollte. Dann habe ich mit unserer Ergotherapeutin gesprochen, die eben meinte, ich solle doch mal noch abwarten. Sie würde vermuten, dass das ein entwicklungsbedingtes Stottern ist. Also gar nicht irgendwie physiologisch, sondern eben ein Stottern, das mit dem nächsten Entwicklungsschub auch wieder weggeht. Dann habe ich gewartet und so war das dann auch. Das Stottern wird in Schüben, also haben sie immer noch, aber es wird in Schüben immer mal wieder schlimmer und dann aber halt auch wieder besser. Also eben ganz angepasst an Entwicklungsschübe. Das kann man echt ganz gut beobachten. Und der Austausch mit der Ergotherapeutin hat mich da halt eben sehr viel gelassener werden lassen. Dieser regelmäßige Austausch mit den Therapeuten war mir übrigens auch wichtig, als die Therapien noch im Kindergarten stattgefunden haben. Dafür habe ich mir dann extra Zeit genommen und habe auch teilweise auf Gesprächsterminen bestanden, wenn irgendwie ich gemerkt habe, dass das jetzt gerade im Alltag untergeht oder keine Zeit hat dafür oder so. Ich wollte einfach unbedingt wissen, was die Kinder in den Therapien machen und ich wollte auch wissen, was sie denn dort schon zeigen, also was sie denn eigentlich schon können. Das war nämlich nicht immer dasselbe wie zu Hause. Also oft konnten sie dort oder haben sie dort mehr gezeigt, als sie mir zu Hause gezeigt haben. So lief ja auch die Frühförderung Sehen über den Kindergarten oder halt im Kindergarten komplett ohne mich ab und es war auch super. Auch mit der Therapeutin habe ich trotzdem oder gerade deswegen eigentlich regelmäßige Treffen ausgemacht und dann haben wir darüber gesprochen, was sie mit den Kindern macht und sie hat mir dann die Übungen gezeigt und die Hefte und so. Da war ich echt auch teilweise richtig erstaunt, was sie denn da schon konnten. Ich finde es außerdem auch wichtig zu wissen, welche Übungen ich zu Hause machen kann, um, das hat die Rita ja auch schon mal, ich meine in der letzten Folge jetzt erwähnt, um die Wirkung der Therapie zu verstärken oder zu intensivieren. Also ich habe zum Beispiel gerade in der Ergo oft gefragt, was ich denn zu Hause üben kann oder worauf wir achten sollen. Das sind ja manchmal nur kleine Dinge, ne? Also einer unserer Jungs zum Beispiel macht vieles spontan mit links und wir haben ganz früh schon gedacht, ah, der ist Linkshänder. Tatsächlich hat sich aber die Händigkeit noch nicht so 100%ig ausgeprägt. Da hat mir dann der Hinweis geholfen, eben einfach alles, also zum Beispiel auch die Gabel oder die Stifte oder so, ihm links hinzulegen. Nur weil ich das als Rechtshänderin rechts hinlege, heißt es ja nicht, dass das bei meinen Kindern eben auch so ist oder dass sie das auch so machen müssen. Wenn ich ihm das mit links anbiete und er entscheidet, sich das mit rechts zu machen, dann legt er sich das eh so zurecht, wie er das braucht oder will, aber zumindest habe ich es ihm links angeboten.
Hat sich das mit der Händigkeit jetzt schon herausgestellt?
Nee, immer noch nicht. Also gerade vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit der Lehrerin, also so ein ganz normales Update-Gespräch. Und dann hat sie eben auch gesagt, er schreibt zwar inzwischen rechts, also die klassischen Aufgaben, die er lernt, hat er jetzt mit rechts gelernt, will er auch. Aber spontane Sachen macht er weiterhin mit links.
Das nehme ich bei uns auch so. Hm. Vielleicht ein Frühchen-Thema.
Keine Ahnung, ja, das kann sein.
So, Nummer 8, dabei sein oder nicht bei den Therapien? Also ich bin bei allen Therapien immer sehr gerne dabei gewesen. Also einerseits, was Eva ja auch schon gerade sagte, mit dem Austausch der Therapeuten und weil ich einfach auch so viel für zu Hause mitnehmen konnte. Gerade im Bereich Physio. Du machst ja ganz viele Sachen intuitiv, die aber haltungstechnisch gar nicht so toll sind für das Kind und dann im schlimmsten Fall auch noch eine Fehlhaltung antrainieren, wie zum Beispiel das Laufen mit den Händen. Oder zum Beispiel beim Bücken, dass die Knie dann auseinandergehen sollen, um da die richtige Muskulatur auch anzusteuern, dass das richtig antrainiert wird. Auch bei der Logo konnte ich immer ganz tollen Input mitnehmen, den ich dann in den Alltag mit einbauen konnte. Zum Beispiel haben wir ganz viel mit unterstützter Kommunikation gearbeitet. Das heißt, dass zusätzlich zur Sprache noch Gebärden eingesetzt werden oder Kärtchen. Also wir haben das, Kärtchen haben ihn nicht so interessiert, wir haben das mit Gebärden gemacht, weil das auch schon vom Kindergarten so mitkam. Und ja, ich meine, dann ist es schon gut, wenn man weiß, welche Gebärden da in der Logo gelernt wurden, ne?
Ja.
Dass man nicht zu Hause ist, man sich unterhalten kann mit seinem Kind.
Sonst wundert man sich, was der da so erzählt.
So, mittlerweile habe ich allerdings festgestellt, dass es für die Therapie an sich besser ist, wenn ich nicht dabei bin, weil er einfach da besser mitmacht und nicht immer darauf hofft, dass ich die Sachen für ihn kläre, wenn er halt auch mal auf was keinen Bock hat. Und ich meine, das ist ja, kann ja immer mal vorkommen, ne? Wenn man was machen
ab und
muss.
Zu mal.
Ja, das Ding ist, er lässt mich nur schwer gehen. Da brauche ich noch so ein paar Strategien, aber ich werde das in Zukunft auf jeden Fall mehr einbauen. Einfach mal rauszugehen bei der Therapie. Da kam schon das Feedback, super toll mitgemacht. Und wenn ich dabei bin, da geht manchmal nicht so viel.
Genau, also ich bin normalerweise auch dabei, wenn es irgendwie geht. Manchmal hilft es eben aber auch, einfach mal was anders zu machen. Also für mich war gar nicht so sehr die Frage, dabei sein oder nicht, sondern eben das, was ich normalerweise mache, halt mal eben nicht zu machen. Also wenn ich normalerweise dabei bin, dann bleibe ich halt einfach auch mal draußen, weil dann eine andere Dynamik entsteht zwischen Kind und Therapeut. Wichtig habe ich erkannt oder festgestellt war oder ist auch für meine Kids tatsächlich auch die Einzelbetreuung. Vielleicht ist das ein bisschen zwillingsspezifisch, weil halt da immer irgendwie zwei sind und immer noch jemand mitbetreut wird und so. Also dieses Gefühl von, da kümmert sich jemand nur um mich, ist denen schon auch echt wichtig.
Ja, und die Ablenkung ist dann auch geringer, ne?
Absolut, ganz genau. 9. Wie finde ich den richtigen Therapeuten?
Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber was halt ganz wichtig ist, dass das ein Kindertherapeut ist, also dass Erfahrung mit Kindern besteht. Und zweitens, dass einfach die Chemie auch stimmen muss. Also vor allem zwischen Kind und Therapeut, ja, nicht jeder kann mit jedem. Und wen die einen ganz super toll finden, mit dem können andere vielleicht gar nichts anfangen. Und wenn es halt zwischenmenschlich dann nicht läuft, dann werden sich meiner Meinung nach auch keine guten Therapieerfolge einstellen können. Ich sag mal, Therapeutenwechsel ist sicherlich nicht einfach und auch mal nicht so schnell gemacht. Ja, es ist schwierig, wieder jemanden zu finden, der Erfahrung mit Kindern hat und der auch in den nächsten 3 Monaten freie Termine hat. Das muss man einfach auch so sagen. Generell muss man sich immer frühzeitig kümmern. Also wir wollten jetzt nach einjähriger Pause mit der Logopädie weitermachen und da sagte mir die Therapeutin, ja, das ist ja toll, Sie waren ja auch schon mal bei uns und Sie kommen dann nicht auf die allgemeine Warteliste, weil wir ja schon im Patientenstamm sind und wahrscheinlich können Sie uns so in 8 Wochen wieder einen Therapieplatz anbieten. Ja. Also für mich ist das okay, weil ich einfach darauf eingestellt war, aber man muss das auch wissen, wenn man den Therapeuten wechseln möchte.
Ja, das fällt einem auch, finde ich, emotional nicht so leicht, weil man seinem Kind da ja die Therapie nicht entziehen will, ne? Also ihm das wegnehmen will. Aber wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, dann denkt einfach drüber nach und nehmt euch im Zweifelsfall tatsächlich die Freiheit, den Therapeuten zu wechseln. Es hilft aber immer, vorher nochmal mit jemandem zu sprechen, zum Beispiel dem Kinderarzt oder auch mit jemandem im sozialpädiatrischen Zentrum, in dem SPZ, wenn es so eines in eurer Nähe gibt. Wir haben euch einen Link dazu in die Shownotes eingefügt, da könnt ihr mal, gibt es so eine Suchfunktion, da könnt ihr mal danach gucken. Zehntens und letztens, wie viel Therapie ist richtig für mein Kind?
Ja, also das hängt natürlich in erster Linie von dem Kind ab und auch von dem Bedarf. Das ist eine ganz individuelle Frage, aber der Bedarf, der ist ja auch nicht irgendwo festgeschrieben. Ich meine, letztendlich ist es eine Entscheidung der Eltern, wie viel Therapie das Kind erhält. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das ist einfach eine Frage von Zielen und von Werten und auch wie die Familienkonstellation ist. Also ich habe schon frühchen Eltern kennengelernt, die mit ihrem Kind 4-mal im Jahr in Reha sind und das jedes Jahr und größtenteils auf eigene Kosten. Und die sagten eben, das oberste Ziel ist, das Kind soll jetzt laufen lernen und wir haben dafür nicht mehr viel Zeit. Wir machen jetzt alles dafür, dass das Ziel erreicht wird. Uns ist es wichtig, dass wir trotz unserer besonderen Situation auch noch ein stinknormales Familienleben führen können. Also uns verabreden mit Freunden, Urlaube miteinander, Alltag durch Schule und früher auch Kindergarten oder auch manchmal einfach nur abhängen zu Hause. Ja, wir sind 4 Familienmitglieder, jeder mit eigenen Bedürfnissen. Und ich finde es auch wichtig, die Besonderheit des einen auch nicht zum Lebensmittelpunkt alle anderen zu machen und auch das dem Kind nicht ständig unter die Nase zu reiben. Vielleicht auch teils auf die Gefahr hin, die Entwicklung in einigen Punkten nicht genug zu unterstützen, aber letztendlich weiß das ja auch keiner. Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht und ich sage immer, mein Kind hat ja trotz aller Förderung immer noch sein eigenes Entwicklungstempo und das möchte ich ihm auch zugestehen.
Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort für heute. Und jetzt seid ihr wieder dran. Besucht uns auf Instagram @frühchenpodcast oder erzählt uns per Mail unter frühchen@weltderkleinwunder.de, welche Therapien ihr macht, was euch was bringt und womit ihr euch wohlfühlt oder auch womit nicht. Wir sind total gespannt, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und tschüss.